Am 9. November 2016 rieb sich die Welt die Augen. Donald Trump war für alle überraschend zum Präsidenten der USA gewählt worden. Und niemand hatte das kommen sehen, außer Donald Trump selbst natürlich. Seitdem streiten sich die Gelehrten, wie konnte das geschehen? Waren es seine dreisten Lügen, die die Mehrheit der Menschen in den USA auf dem Leim gegangen waren? Oder war das doch der russische Geheimdienst und die geheimen Facebook-Hacker? Wie auch immer, irgendwie hatte dieser Multimilliardär Trump es geschafft, sich zur Stimme des einfachen Mannes und der einfachen Frau in Amerika aufzuschwingen und ihre Stimmen zu gewinnen. Und nach fast 4 Jahren schütteln wir immer noch ratlos den Kopf über diese Präsidentschaft. Kluge Köpfe haben sich nun einige Erklärungsmodelle zurechtgelegt. Also zum Beispiel hat man gesagt, ja, wahrscheinlich hat Donald Trump das irgendwie von seinen Beratern sehr gut empfohlen bekommen, nämlich von Anfang an immer ganz konsequent eine einfache, direkte, meistens ein bisschen provokante und unanständige Stammtischsprache zu sprechen. So dass wirklich jeder Mensch in Amerika, der einfachste Mensch in Amerika, auch verstehen kann, was er sagt und das auch noch gut findet. Und das vielleicht sogar noch kombiniert mit sehr einfachen Antworten auf sehr komplizierte Probleme und Fragen, die das Land betreffen oder auch die Welt. Und ob die Welt jetzt durch die Präsidentschaft von Donald Trump zu einem besseren Ort wird oder zumindest Amerika vielleicht zu alter Größe zurückfindet, das sollen zukünftige Historikergenerationen beurteilen. Aber zum ersten Mal hat er es, zumindest hat er es geschafft. Und wenn ich jetzt wieder die Stimmen höre, die ihm absprechen, die Wiederwahl zu gewinnen, dann denke ich mir, okay, das war vor 4 Jahren ähnlich. Wer weiß, vielleicht haben wir Ende dieses Jahres auch wieder eine Überraschung. Nun sitzen wir Deutschen hier und denken uns, das könnte uns doch niemals passieren, oder? Ich hole mal nicht die große Adolf-Hitler-Keule raus, der 1933 durch freie Wahlen in Deutschland an die Macht gekommen ist. Aber wenn wir uns anschauen, mit welcher Leidenschaft gerade wieder in diesen Zeiten offensichtliche Verschwörungstheorien, Halbwahrheiten und alternative Fakten rasant verbreitet werden, dann reibe ich mir doch manchmal die Augen und frage mich, was ist hier eigentlich los? Und wisst ihr, was mir die größte Sorge bereitet? Die größte Sorge, die ich habe, ist, dass wir Christen, die Gottes Wort in der Hand haben und Jesus im Herzen, dass wir Christen scheinbar besonders empfänglich sind für die wildesten Theorien und zum Teil für offensichtliche Lügen. Und da frage ich mich schon, müssten wir das nicht eigentlich besser wissen? Jesus erwarnt uns und alle Menschen, die ihm nachfolgen wollen, immer wieder. So zum Beispiel in Matthäus 7, 15 bis 20. Das wollen wir auch gleich gemeinsam lesen, Matthäus 7, 15 bis 20. Zum Ende der Bergpredigt, das ist wahrscheinlich die wichtigste Grundsatzrede von Jesus über ein Leben in der Beziehung zu Gott, sagt Jesus seinen Jüngern. Matthäus 7, Vers 15 bis 20. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, tief innen aber sind es reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben von den Dornen oder Feigen von den Disteln lesen? Ebenso bringt auch jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Daher werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Jesus, er verwendet hier 2 Bilder, um uns vorzubereiten und auszurüsten gegen Irrlehrer, Betrüger und Schaumschläger. Er sagt zuerst, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, tief innen aber sind sie reißende Wölfe. Die meisten Menschen, wenn sie Propheten hören, dann denken wir an jemanden, der die Zukunft voraussagen kann. Wenn die Bibel von Propheten spricht, dann meint sie ein bisschen etwas anderes. Die Zukunft voraussagen gehört da auch eventuell dazu, aber vor allen Dingen geht es darum, dass das Männer und Frauen sind, die im Auftrag Gottes eine Botschaft von Gott weitergeben. Falsche Propheten nun geben zwar vor, im Auftrag Gottes zu sprechen, sie tun das aber nicht. Sie handeln meistens bewusst und in böser, selbstsüchtiger Absicht. Und natürlich versuchen sie, ihre bösen Absichten und den Betrug geschickt zu verstecken. Und das macht es ja so schwierig, wahre und falsche Propheten zu unterscheiden. Und weil Jesus um diese latente Gefahr weiß, warnt er seine Jünger ausdrücklich davor. Ausdrücklich und eindringlich sagt er: Seid wachsam, hütet euch gegenüber falschen Propheten. Wisst ihr, ich gebe ganz offen zu, die Frage, was wahr und was richtig ist, ist in einer komplexen und manchmal auch sehr komplizierten Welt nicht immer so leicht zu beantworten. Das haben wir jetzt auch in Corona wieder gemerkt. Ja? Wenn man alles glaubt, was dort steht, wird man wahnsinnig, weil man merkt, das widerspricht sich, das stimmt alles irgendwie nicht zusammen. Und die Frage ist, was ist denn jetzt richtig? Und das lässt sich nicht so einfach beantworten, haben wir wahrscheinlich alle selbst festgestellt. Ich möchte uns heute drei Hilfsfragen mit auf den Weg geben, die uns vielleicht helfen können, ein bisschen klarer zu sehen und vor allen Dingen richtig zu handeln in den Momenten, wo wir eben nicht genau sagen können, ob das jetzt wahr ist oder richtig ist oder eben nicht wahr ist und falsch ist. Und die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist: Wem nützt das? Wem nützt das, was dort gerade gesagt wird oder wozu ich gerade aufgefordert werde? Wer hat da was davon? Auch wenn wir nicht wissen, ob es wahr ist oder falsch ist, können wir mit dieser Frage zumindest schon mal grob abschätzen, ob es da Interessenskonflikte gibt, ob das überhaupt eine gute Absicht hinter diesen Sachen steckt und in welche Richtung die ganze Reise gehen könnte. Wem nützt das? Auch diese Frage können wir nicht immer eindeutig beantworten, aber es kann eine Hilfestellung sein, selbst wenn wir nicht genau wissen, ob das jetzt wahr oder falsch ist. Wem nützt das eigentlich? Und die zweite Frage, und ich weiß nicht, ob ihr an diese Frage gedacht hattet, mir ist die auch erst vor kurzem bewusst geworden, ist die Frage: Warum glaube ich das eigentlich? Warum will ich, dass das wahr ist, was ich da lese? Habt ihr mal drüber nachgedacht? Es kann ja sein, dass etwas falsch ist, wir wollen aber trotzdem dran glauben. Warum? Und das ist eine Frage, die hat gar nichts mit der Wahrheit da draußen oder mit den Aussagen da draußen zu tun, sondern die hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Mit den Motiven, die wir selbst in uns drin haben. Und manchmal sind die auch nicht ganz rein. Denn wisst ihr, wenn wir zum Beispiel, wenn wir ein ängstlicher Mensch sind und da kommt eine Angstbotschaft oder Gefahr, was passiert dann? Da werden alle unsere ängstlichen Emotionen sofort wieder geweckt, weil in uns drin ist diese Angst ja sowieso und sie wird noch verstärkt durch diese Botschaft. Und sie wird auch noch, wir selbst werden da drin bestärkt, weil wir feststellen: Mensch, die Welt ist wirklich so gefährlich, wie ich immer gedacht habe, ich hatte recht. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Der Rassismus ist gerade in den USA ein riesiges Thema. Ich glaube, das ist nicht nur in den USA ein Thema, das ist in aller Welt ein Thema. Weil im Rassismus, das ist ja nur eine Form davon, dass wir alle uns gerne bestätigt sehen, dass wir uns gerne mit Menschen umgeben, die so sind wie wir, die so reden wie wir, die so denken wie wir, die sich so anziehen wie wir, die vielleicht die gleiche Hautfarbe haben wie wir, die einfach alles so machen wie wir. Wisst ihr warum? Weil dann wissen wir, dass wir richtig sind. Weil wenn ich das so mache wie der andere und der andere und der andere und wir alle zusammen machen das so, alle machen es so, dann muss es doch richtig sein, oder? Warum glaube ich das? Vielleicht ist diese Botschaft, die dort vermittelt wird, gar nicht wahr, aber sie gefällt mir, weil sie mich bestätigt. Ich habe doch schon immer gewusst, dass die so und so sind und was auch immer dieses die ist. Ob das jetzt irgendwelche Menschen von anderer Hautfarbe sind, aus anderen Ländern kommen, vielleicht ein anderes Geschlecht haben oder sonst irgendwelche anderen Vorstellungen über unser Leben. Sobald irgendeine schlechte Nachricht oder etwas Verkehrtes über diese anderen Menschen gesagt wird, sofort fühlen wir uns bestätigt und sagen: Siehst du, ich habe es doch immer gewusst. Und um das offen zu legen, brauchen wir diese Frage. Warum glaube ich das eigentlich? Warum will ich das eigentlich wahrhaben? Vielleicht ist das Problem ja gar nicht da draußen, sondern in mir drin. Eine zweite Hilfsfrage, die es ein bisschen in sich hat. Und die dritte Frage ist wahrscheinlich die offensichtlichste. Wozu führt das? Wo führt das hin, wenn ich das glaube, was mir dort gerade Glauben gemacht wird? Wo führt das hin, wenn ich das tue, was mir gesagt wird, was ich jetzt tun soll? Jesus, er setzt auch auf diese Frage und er führt das auch ein bisschen aus, nämlich die Frage nach den Folgen, die Fragen nach der Frucht. Und das ist das zweite Bild, das Jesus verwendet. Er sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und zum Ende sagt er das nochmal, daher werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und das scheint Jesus sehr wichtig zu sein. Und das Bild, das er dazwischen dann verwendet, das variiert zwar, aber er sagt im Prinzip immer nur das Gleiche. Von den Früchten können wir auf den Baum schließen. Das ist die Kurzversion von den Versen 16 bis 18. Wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich, also ich bin schon froh, wenn ich eine Rose von einer Tulpe unterscheiden kann. Und wenn ich vor einem Apfelbaum stünde, dann könntet ihr den wahrscheinlich gut und gerne für mich als Birnbaum verkaufen oder als Pflaume oder Kirsche oder ich weiß es nicht. Vielleicht sogar als Birke. Nur, es gibt eine Ausnahme. Wenn auf dem Apfelbaum gerade Äpfel wachsen, dann werden sie es mir verraten und dann wird euer Betrug wahrscheinlich auffliegen. Die Äpfel auf dem Baum, die verraten mir den Apfelbaum. Und wisst ihr, so ist das auch mit den falschen Propheten. Alles, was falsche Propheten sagen, hört sich in dem Moment, wo wir es hören, meistens sehr einfach an. Total klar. Es ist so logisch. Es fällt uns wie Schuppen von den Augen. Wir sagen, Mensch, gut, dass der Mensch kommt und uns endlich die Wahrheit sagt. Aber schaut man ihre Motive an, dann offenbaren sich häufig nicht so schöne Dinge. Zum Beispiel Selbstsucht, Rechthaberei und Machtgier. Schaut man ihren Lebensstil genauer an. Und dann entdecken wir vielleicht wenig von der Frucht des Geistes, wie wir sie in Galater 5, 22 beschrieben haben. Wir sehen da vielleicht wenig Liebe, wenig Freude, wenig Frieden, wenig Geduld, wenig Freundlichkeit, wenig Güte, wenig Treue, wenig Sanftmut und sehr selten wenig Enthaltsamkeit. Ganz im Gegenteil. Schauen wir uns dann genauer an, wohin ihr Reden und ihr Handeln führt, dann tun sich wirklich Abgründe auf. Weil wir sehen dann häufig Angst, Hass, Stolz, Neid, Zank und Streit. Das sind nur ein paar Beispiele. Wenn ihr die ausführliche Liste lesen wollt, auch wieder Galater 5. Lasst uns nochmal an die drei Hilfsfragen zurückdenken. Wem nützt das? Warum glaube ich das? Und wozu führt das? Mit den falschen Propheten geht Jesus sehr streng ins Gericht. Er sagt, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, Jesus droht den falschen Propheten mit der Hölle. Da dürfen wir nichts beschönigen hier. Wir wollen aber nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Und wir wollen auch nicht leichtfertig urteilen. Dazu gibt es auch eine Passage in der Bergpredigt, könnt ihr gerne nachlesen. Das letzte Gericht überlassen wir immer unserem Herrn. Doch wir wollen achtsam sein, auf die wahren Früchte, um ihre Verführung nicht auf den Leim zu gehen. Wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir, dass auch unsere Motive nicht immer rein waren. Das wird uns manchmal bewusst oder unbewusst, dass wir Menschen versucht haben, zu unseren Gunsten zu etwas zu bewegen, das eher uns nützt als ihnen. Und wer von uns will sich davon freisprechen, dass wir nicht hier und dort die Wahrheit gedehnt haben oder sogar dreist gelogen haben und betrogen haben, nur um besser dazustehen oder unseren Willen zu bekommen? Wisst ihr, es gibt da eine gute und eine schlechte Nachricht für uns. Die schlechte ist, Jesus meint das mit der Höllenstrafe verdammt ernst. Etwas weiter im Evangelium, In Matthäus 18 sagt er, wer aber einen dieser Kleinen, sagt Jesus, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er einen Mühlstein um seinen Hals gehängt bekäme und er säuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Jesus macht da keine Scherze. Die gute Nachricht ist, Gott hat einen Ausweg für uns bereit, der Hölle zu entfliehen, Vergebung zu erfahren, dein neues Leben zu beginnen und zu guter Letzt Teil von Gottes Himmelreich zu werden. Und dieser Ausweg ist Jesus selbst. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn du deine Schuld bekennst und dein Leben Jesus anvertraust, gilt diese Zusage für dich ganz persönlich. Nimm Jesus heute an und empfange das neue Leben in Fülle. Jesus selbst sagt darüber in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ja, das ist, wie die falschen Propheten handeln und auftreten. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, das hat er getan am Kreuz. Wir haben beim Abendmahl gerade daran gedacht. Und weiter sagt er in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wow, ist das nicht ein großartiges Angebot? Gott offenbart uns nicht alles, was wir gerne wissen würden, sondern was wir wissen müssen, um ein Leben in Freude, Fülle und voller guter Frucht zu führen. Ein Kollege von mir erzählte eine Geschichte von seinem Freund, der lange Zeit Hirte in Kirgisistan war. Und wer die Berge dort kennt, der weiß, dass sie ihre Tücken haben. Während es im Tal heiß ist, kann es in den Bergen schneien. Das Wetter kann jederzeit umschlagen und es gibt viele wilde Tiere und meistens weit und breit keine Menschenseele. Und nun war der Hirte mit seiner Herde eines Tages in den Bergen unterwegs, um gute Weide für die Schafe zu finden. Und plötzlich zieht ein Nebel auf, der so dicht war, dass er kaum zwei Schritte vor sich sehen konnte. In dem Nebel sah er seine Herde nicht mehr. Und er konnte gerade noch so den Weg erkennen, auf dem er geht. Und dann hört er das Heulen der Wölfe. Erst einer, dann der andere, dann ein dritter. Und jetzt wusste er, die Wölfe können die Schafe riechen. Und sie hatten sich schon um die Herde herum versammelt. Aber seine Herde konnte er nicht sehen. Er sah die Wölfe nicht, er sah die Herde nicht. Er sah kaum den nächsten Schritt. Was sollte er tun? Wie sollte er die Wölfe vertreiben? Wie sollte er seine Schafe beschützen? Und er hatte ja selbst Angst, vom Weg abzukommen und von irgendeiner Klippe zu stürzen. Der wusste nicht aus noch ein. Und in diesem Moment richtet er ein Stoßgebet zum Himmel und fängt an, ein Lied zu singen, um sich selbst Mut zu machen. Und es war ein Lied, das seine Mutter ihm gelehrt hatte. Und das sang er immer und immer wieder, wenn er Angst und Sorgen hatte. Und so ging er langsam, vorsichtig, Schritt für Schritt den Pfad zurück und sang. Und er hörte die Wölfe heulen und er sah nichts. Und er wusste nicht, was mit der Herde ist. Und so ging er, wahrscheinlich eine halbe Stunde. Und dann hörte auf einmal das Heulen der Wölfe auf und plötzlich lichtete sich der Nebel. Er bleibt stehen, er dreht sich um und dann sieht er, die Schafherde kam auch aus dem Nebel. Kein einziges Schaf war verloren gegangen. Sie hatten die Stimme, seine Stimme, die Stimme des Hirten gehört. Und sie waren ihrem Hirten gefolgt. Kennst du die Stimme deines Hirten? Hörst du sie heraus aus dem Geheul der Wölfe um dich herum? Wisst ihr, es gibt nur einen Weg, die Stimme Jesu unterscheiden zu lernen. Und das ist dadurch, dass wir sie täglich hören. Wie können wir Gottes Stimme hören? Durch Lesen, durch Hören, durch Meditieren oder Nachsinnen, durch Studieren und durch Auswendiglernen von Gottes Wort. Wisst ihr, wahrscheinlich sagt ihr, das ist so einfach. Als ob hier immer und immer wieder die gleiche Schallplatte abgespielt wird. Der Eugen hat es euch vor 2 Wochen gesagt und ich habe es bestimmt auch schon in jeder Predigt immer wiederholt. Und doch ist es so schwer. Weil wenn ich jetzt fragen würde, heb mal die Hand, wer wirklich täglich in der Bibel liest, möchte niemanden beschämen. Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung und aus Gesprächen mit Menschen, wie schwer ich das manchmal sein kann, so eine einfache Sache wirklich im Leben umzusetzen. Es ist so einfach und doch so schwer, täglich in der Bibel zu lesen. Wisst ihr, die Bibel ist ein dickes Buch und ich weiß das. Wusstet ihr aber auch, dass man die Bibel, wenn man sie in normaler Geschwindigkeit liest, man sie in 80 Stunden durchlesen kann? 80 Stunden heißt, im Prinzip sind das 2 Arbeitswochen, a 40 Stunden. So relativiert sich schon ein bisschen, ne? Oder, was vielleicht noch überraschender ist, man braucht weniger als 15 Minuten am Tag in der Bibel lesen. Weniger als 15 Minuten. Also eine Sitcom-Folge ist definitiv länger als 15 Minuten. Ne? Also normalerweise sind die irgendwo zwischen 20 und 45 Minuten. Also eine Sitcom-Folge weglassen, ein bisschen in der Bibel lesen, zack, bumm, habt ihr die Bibel in einem Jahr ganz durchgelesen. Wirklich, von vorne bis hin, komplett. In einem Jahr nur 15 Minuten am Tag. Ich glaube, das ist zu schaffen. Wisst ihr, ich möchte euch herausfordern, täglich in der Bibel zu lesen. Weil es so wichtig ist, dass wir die Stimme des guten Hirten, dass wir die Stimme von Jesus hören, gerade in schwierigen und verwirrenden Zeiten. Und wenn du noch keinen Bibelleseplan hast, dann möchte ich dich heute jetzt hier ganz, ganz konkret herausfordern. Nimm dein Handy raus, wenn das dein Wecker ist, oder wenn du zu Hause bist, stell deinen Wecker 15 Minuten vor der Zeit. Nur 15 Minuten. Glaub mir, für den Schlafrhythmus nicht so schlimm. Das kann man überleben. Ja? 15 Minuten früher aufstehen, stell dir den Wecker 15 Minuten früher. Und wenn du noch keine Bibel hast, dann schenke ich dir heute eine, okay? Komm nach dem Gottesdienst, ich schenke dir eine Bibel und dann hast du eine. Ansonsten kann man auch auf seinem Handy kostenlos die Bibel in zig Übersetzungen und Sprachen lesen. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es übrigens auch ganz tolle Bibellesepläne. Also 15 Minuten den Wecker früher stellen, die Bibel in die Hand nehmen, wenn du aufstehst. Und bevor du losliest, ganz kurzes Gebet, könnte ungefähr so klingen. Jesus, ich danke dir, dass du dich mir offenbarst in deinem Wort. Hilf mir beim Lesen, deine Stimme besser zu hören und zu verstehen. Und dann liest ihr 15 Minuten. Übrigens, ein Geheimtipp von den alten Rabbinern ist, die Bibel nicht nur in Gedanken, also mit den Augen zu lesen, sondern leise vor sich her zu murmeln. Ja? Nicht so laut, dass jetzt die Nachbarn es hören, aber leise vor sich her, also laut kann man auch, aber dann im Wald vielleicht. Ne? Also leise vor sich her murmeln. Und das Tolle ist, wenn man dann sogar noch den Finger dann nimmt, ne, um da schön keine Zeile zu verpassen, dann liest man wirklich mit allen Sinnen Gottes Wort. Ja, man sieht es, man hört sich selbst leise das Lesen, ja, man fühlt mit dem Finger. Und das ein, ich glaube, der einzige Sinn, der nicht betroffen ist, ist das Schmecken. Ja, ihr müsst die Seiten jetzt nicht lecken, aber manche Leute tun das ja. Also, in koronigen Zeiten muss man da ja vorsichtig sein. Also, ihr lest täglich in der Bibel, 15 Minuten und am Ende der Bibellese sprecht ihr wieder ein kurzes Gebet, das könnte etwa so lauten: Jesus, es tut so gut, deine Stimme zu hören, gib mir den Mut, die Weisheit und die Kraft, heute deiner Stimme zu folgen. Das ist eine ganz einfache Methode für den Start, aber ich kann dir versprechen, dein Glaube wird wachsen und dein Leben wird Früchte tragen, von denen du jetzt noch nicht einmal zu träumen wagst. Also, wenn du anfängst, ich würde empfehlen, im Lukas-Evangelium anzufangen. So, da ist das Lukas-Evangelium. Ist in der 2. Hälfte im Neuen Testament, findet ihr im Inhaltsverzeichnis, ganz einfach zu finden. Dann lest ihr immer 15 Minuten, immer weiter. Ne? Dann, wenn ihr Lukas fertig habt, könnt ihr gleich weitermachen mit der Apostelgeschichte. Da erzählt nämlich Lukas, wie das mit Jesus weiterging, als er nicht mehr da war. Das ist die Geschichte, wie die ersten Christen sich trafen und die gute Botschaft in aller Welt verbreitet wurde. Dann könnt ihr ein kleines, aber sehr feines Buch lesen, nämlich den Jakobusbrief. Der hat nur 5 Kapitel. Also den kann man im Prinzip in einer halben Stunde durchlesen, aber ihr dürft euch gerne Zeit nehmen, das intensiver studieren. Der Jakobusbrief hat ganz viele praktische Tipps für unser Glaubensleben. Und dann vielleicht der Römerbrief, schon ein bisschen festere Kost. Der Apostel Paulus hat sich da sehr grundsätzliche Gedanken gemacht über den christlichen Glauben, das christliche Leben. Nur so als Einstiegshilfe, okay? Und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr schon sehr viel von Jesus' Stimme gehört. Und dann könnt ihr gerne auch mutig mal sein und sagen, okay, und jetzt fange ich ganz vorne an mit Adam und Eva und lese dann bis zum Ende in das Paradies hinein. Also nur so als kleiner Tipp. Und ich möchte euch herausfordern, nehmt euch die Zeit. 15 Minuten am Tag ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt, die Stimme des Hirten zu hören. Wahre Früchte entlarven falsche Propheten. Deshalb folgen wir Jesus, wachsam und achtsam. Wir wollen nicht selbsternannten Leithammeln folgen, die sich möglicherweise als falsche Propheten oder reißende Wölfe entpuppen, sondern unserem guten Hirten, Jesus. Wie? Durch Wachsamkeit, durch Achtsamkeit und durch Folgsamkeit. Ich möchte für uns beten. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Du hast dich selbst gegeben, total selbstlos gehandelt an unserer Stelle. Und du schenkst uns ein Leben in Fülle, das wir alle nicht verdient haben und das wir auch alle selbst nicht erzeugen und erreichen können. Danke, Jesus, dafür. Und du kennst all die verwirrenden Stimmen, die offenen Lügen und Betrügereien, aber auch die subtilen, wo wir gar nicht so genau wissen, was davon jetzt noch stimmt und was nicht. Wir bitten dich, Jesus, hilf uns, deine Stimme zu hören und sie zu unterscheiden von all den anderen Stimmen, die uns von dir ablenken wollen. Hilf du mir und meinen Brüdern und Schwestern hier, diese Zeit der Stille, diese 15 Minuten am Morgen, wo wir uns neu justieren und ausrichten an dir, hilf uns, sie zu einer guten Gewohnheit in unserem Leben zu machen, damit wir ein Leben führen in Kraft und in Stärke und in dem Segen, dass die Früchte in unserem Leben gedeihen, die du uns alle wünschst. Danke, Jesus, dass das durch dich möglich ist und dass du mit uns an dein gutes Ziel kommst. Ich möchte auch für die Menschen bitten, die noch gar nicht in Beziehung zu dir sind, die sich vielleicht jetzt ein bisschen ertappt fühlen, weil sie wissen, dass sie selbstsüchtig und egoistisch gehandelt haben, dass sie andere Menschen betrogen, belogen, hintergangen haben. Möchte ich bitten, dass du sie anrührst mit deiner Liebe, dass sie begreifen, sie müssen nicht erst versuchen, ein besseres Leben zu führen, sondern sie haben heute und hier in dir die Möglichkeit, Vergebung zu erfahren, Versöhnung, und ein neues Leben zu beginnen, eine neue weiße Seite aufzuschlagen, in die du hineinschreiben möchtest. Ein Leben voller Segen, ein Leben in der Fülle, ein Leben, das Ewigkeitswert hat. Danke, Jesus, dass du uns das möglich machst. Und ich bitte dich, dass du in den Herzen dieser Menschen, die das noch nicht kennen, wirkst und dass sie heute diesen Entschluss fassen, dir zu vertrauen und sich entscheiden, dir nachzufolgen, Jesus. Du bist unser guter Hirte. Dir vertrauen wir und dir wollen wir folgen. Amen.